Herzlich willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Pamann.
Fünfte Folge des Vordenker-Podcasts mittlerweile schon. Ja, sowas wie ein kleiner Meilenstein, kann man glaube ich sagen. Und vielleicht für uns auch so eine kurze Gelegenheit, mal ein Zwischenfazit zu ziehen, wie dieser Podcast bis hierhin so bei euch da draußen angekommen ist. Und ich kann nur sagen, stellvertretend für das gesamte Team, dass wir sehr zufrieden sind, wie das Ganze hier erstmal bei euch da draußen angekommen ist. Wir sind mit den ersten beiden Folgen direkt in den Top 10 der deutschen Management-Charts gelandet. Bei Apple Podcasts gibt es ja die Möglichkeit, Bewertungen abzugeben. Da laufen wir gerade Richtung 50 Bewertungen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier. Und jede einzelne dieser Bewertungen ist eine 5 von 5 Sterne Bewertung. Das ist wirklich besonders. Vielen lieben Dank dafür, dass es euch offenbar so gut gefällt. Und klar, ne, die herzliche Einladung, da auch noch weitere Bewertungen bei Apple Podcasts abzugeben. Ich meine, wir verzichten ja auch auf Werbung und Ähnliches. Dann ist das vielleicht so ein kleines Danke, was man zurückgeben kann. Wenn es euch gefällt, also die herzliche Einladung, da eine Bewertung nachzuschießen, denn das wird uns auch helfen, weiter mit diesem Podcast zu wachsen und noch sichtbarer zu werden. So, und jetzt rein in die heutige Folge mit Vordenkerin Anne Kehr-Battel. Anne ist aus meiner Sicht eine total spannende und total inspirierende Person. Sie hat mit nicht mal 40 Jahren schon in 9 verschiedenen Ländern gelebt und gearbeitet. Sie hat mehrere Unternehmen gegründet, ist außerdem jüngst ausgezeichnet als Sozialunternehmerin, Social Entrepreneur des Jahres 2020. Sie zeigt eindrucksvoll, dass Innovationen heutzutage nicht immer technischer Natur sein müssen. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, denn zu Beginn des Podcasts stellt sich die Anne nochmal selbst vor, zeigt euch und erklärt euch, wie ihr beeindruckender Lebensweg bisher so gelaufen ist. Deswegen hört selber rein, viel Spaß mit dem Podcast, los geht's. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Anne.
Danke für die Einladung.
Als ich so die letzten Tage über dich recherchiert habe, war ich wirklich schwer beeindruckt, muss ich sagen, was du so alles bisher gemacht und erlebt hast in deinem Leben. Unter anderem hast du ja schon in 9 unterschiedlichen Ländern gelebt und gearbeitet. Du sprichst 7 Sprachen fließend, kann man über dich hören und lesen. Erzähl doch mal selbst, wer bist du und was hast du in deiner Karriere als Professional bisher so gemacht?
Ja, es war auf jeden Fall eine schöne und spannende Reise. So geht es hoffentlich auch weiter. Ich komme ursprünglich aus Dänemark, aber mit 12 hat meine Eltern sich entschieden, dass wir fahren nach Norwegen. Und deswegen bin ich in eine kleine Dorf in Norwegen groß geworden und habe da natürlich Norwegisch gelernt. Aber was für mich eigentlich wichtiger war, dass ich verstanden, dass Menschen, die anders denken, die anders sprechen, anders sind, total nett sind. Und das klingt, ja, natürlich ist es so. Aber ich glaube, heutzutage ist es nicht unbedingt, dass man denkt, Menschen, die anders sind, sind spannend. Aber das habe ich sehr, sehr früh in meinem Leben gelernt und gesehen. Und mit 16 bin ich dann nach Australien und hab dort ein Jahr als Austauschstudent mit Rotary studiert. Später habe ich dann bei den Chaospiloten in Dänemark eine 3-jährige Masterstudie, würde man wohl sagen, in Leadership Management und Project Management studiert. Dann habe ich gearbeitet in Dänemark als CSR-Beraterin oder Corporate Social Responsibility, man würde wohl Nachhaltigkeitsberaterin sagen, sehr viele coole Projekte für Samsung Electronics in Dänemark gemacht, wie die mit soziale Organisationen oder ehrenamtliche Organisationen viel enger und kluger arbeiten können. Dann habe ich danach ein Master of Peace Studies in Japan studiert, habe meine Masterarbeit mit IDEO in Silicon Valley geschrieben und bin
IDEO ist eine Innovationsberatung, ne? Internationale tätige
Innovationsberatung. Die sind am meisten bekannt für Design Thinking. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann bin ich 2012 in Berlin gelandet, wo ich zuerst ein Peace-Innovation oder ein Friedensinnovationslabor organisiert habe für 3 Jahre. Und daraus ist unter anderem Ready School of Digital Integration. Die Idee ist entstanden. Und das leite ich seit 2015 und wir unterrichten mittlerweile ungefähr 2000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in verschiedene Digital Skills.
Bevor wir in die Ready School noch so ein bisschen tiefer reingehen, vielleicht erst nochmal so über die Entstehung. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja zusammen mit Stanford das Peace Innovation Lab in Berlin quasi an den Start gebracht. Also eine Initiative, wo es so gezielt um die Realisierung und Ermöglichung von sozialen Innovationen geht, ne? Mhm. Und also vielleicht auch gerade nochmal wichtig zu betonen, wir haben in den letzten Podcasts hier, gerade in dem vorletzten Podcast mit dem Nick Sohnemann, sehr viel auch natürlich über Innovationskultur und so weiter gesprochen. Da kommt man ja eigentlich nicht daran vorbei, dass man schnell in Silicon Valley und Tech-Innovation und so weiter und so fort. Deswegen irgendwie ist es mir gerade ein besonderes Anliegen, nochmal zu erwähnen, dass es, dass Innovationen ja nicht per se immer technischer Natur sein müssen, sondern Innovationen eben auch, und das ist ja so auch euer Schwerpunkt gewesen, eben ganz, ganz andere Dinge sein können. Also wenn wir an bedingungsloses Grundeinkommen oder so denken, ist letztlich auch eine Innovation, die aber mit Technik wenig zu tun hat. Wenn wir an Fleischersatzprodukte denken, ist am Ende eine Innovation, oder auch jetzt gerade ganz angesagt, glaube ich, Impfstoffe sind auch irgendwie Innovationen, die keinen großen technischen Fokus haben. So, das nochmal so grundsätzlich jetzt einmal zurück zum Peace Innovation Lab von euch. Ihr arbeitet bei dem Ganzen, das hast du mir verraten, auch nach dem Open Innovation Ansatz. Ihr habt da also so regelmäßige Meetings, Zusammenkünfte gehabt, wo ihr ganz unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Perspektiven zusammengebracht habt, um so dieses Thema Co-Creation zu machen. Also ja, wie gesagt, verschiedene Perspektiven auf eine Challenge blicken zu lassen und daran arbeiten zu lassen. Nimm uns doch mal mit so, was ist das Peace Innovation Lab nochmal konkret in deinen Worten und was macht ihr da genau?
Der Ursprung ist Stanford Peace Innovation Lab und das ist ein Teil von, es heißt The Persuasive Technology Lab auf der Stanford Campus. Und es hat eigentlich 2010 angefangen, weil man da in Silicon Valley überlegt habe, wie kann Technologie, das heißt Hardware und Software, unser Verhalten ändern. Das ist heute fast so wie ein Schimpfwort geworden, weil wir sehen, wie abhängig man sein kann von all diese technischen Geräte und so. Aber die haben das sehr, sehr eng geforscht. Viele Ideen sind da rausgekommen, wie zum Beispiel Instagram ist auch oder war ein Teil von Persuasive Technology Lab auf Stanford. Aber die haben da die haben nachgeforscht, wie kann man Verhalten oder gewalttätige Verhalten ändern. Und relativ früh haben die dann natürlich gesehen, dass es sehr, sehr teuer und sehr großer Aufwand ist, wenn Menschen schon gewalttätig sind, das zu verhindern oder zu ändern. Sondern es ist viel günstiger und natürlich auch viel klüger, wenn man investiert in die noch nicht gewalttätig sind, also proaktiv oder präventiv arbeitet. Mhm. Und damit hat Stanford Peace Innovation Lab eigentlich angefangen und haben geguckt, wie kann man Technologie benutzen, um friedliche Gesellschaften zu gestalten. Ich habe die netten Menschen in Stanford 2011 kennengelernt, fand das extrem spannend, dass die in so einem Dreieck zwischen Friedensarbeit, Technologie und Innovation arbeiten. Es ist nicht üblich, dass es alle drei Ecken gibt. Normalerweise ist es nur zwei. Und ich fand es total spannend. Wir haben über einen PhD auch gesprochen, aber ich habe gesagt, ich habe eigentlich keine Lust, 4 Jahre zu forschen. Ich bin eher ein Macher. Und ich habe da wirklich ein Wildcard von Stanford bekommen und die haben gesagt, ja, denn was möchtest du eigentlich tun? Was könnten wir gemeinsam machen? Und deswegen ist die Idee von einem Friedenslabor oder Peace Innovation Labor in Berlin entstanden. Wir haben angefangen, monatlich so 2 Stunden Brainstormings zu organisieren, wo Teilnehmer aus alle vier Sektoren kamen, also Non-Profit, For-Profit, Politik und Academia, weil ich es eben sehr, sehr spannend finde, wie Menschen von verschiedenen Sektoren deren eigene Stärken mit in den Prozess reinbringen, um neue Ideen gemeinsam zu entwickeln. Und jeden Monat gab es dann ein Thema, was für Berlin relevant war, weil man könnte natürlich sagen oder behaupten, dass Berlin ein friedlicher Ort ist. Ist es auch, aber hängt immer davon ab, wo man hinguckt. Und wir haben zum Beispiel Sachen wie Obdachlosigkeit besprochen oder wie die Wohn- oder Mietpreise in Berlin nach oben gehen und so weiter und dass man nicht zu Hause bleiben kann oder muss seine Wohnung abgeben, weil man es sich nicht mehr leisten können. Solche Probleme oder Herausforderungen haben wir besprochen und versucht, Ideen zu entwickeln und uns zu vernetzen mit NGOs, die zu diesen verschiedenen Themen arbeiten und ja, so in der Art, Ideen nach vorne zu bringen und zu testen, implementieren und daraus sind mehrere Projekte dann entstanden.
Mhm. Also stelle ich mir also vor, dass ihr also zusammen an einem großen Tisch sitzt, ganz verschiedene Perspektiven, Politik und Verwaltung ist dabei, Wissenschaft ist dabei, Unternehmen sind dabei. Ist das so das richtige Bild, ja?
Genau. Also es war ein 2 Stunden facilitierter Prozess zuerst. Also wir waren immer bei einem NGO, also eine gemeinnützige Organisation zum Besuch. Und die haben dann für ungefähr 30 Minuten eine Herausforderung vorgestellt. Also woran die im Moment arbeiten, welche Unterstützung die eigentlich brauchen. Danach hatten wir 60 Minuten Brainstorming in Kleingruppen und dann 30 Minuten Präsentation am Ende, um die Lösungen zu präsentieren und auch Feedback von diesen NGOs zu kriegen. Und danach, es war nicht Teil vom Programm, aber dann haben wir, es war vor Corona, konnten man miteinander ein Bier trinken und dann dieses sich vernetzen und Freunde zu finden und auch also einfach sozial miteinander diese Themen zu besprechen, haben wir gesehen, war extrem wichtig.
Und da haben wir, nehme ich mal so an, diese Fähigkeiten und Kompetenzen, die du bei IDEO eingesammelt hast, was so Innovationsarbeit, Design Thinking und Ähnliches betrifft, haben dir dabei sicherlich geholfen, dass das dann auch mal praktikabel und pragmatisch mit anzustoßen, ne?
Ja, natürlich. Also die ganze Design Thinking Prozesse sind der, also helfen extrem, dass man weiß, was passiert, zu welchem Zeitpunkt und um sicherzustellen, dass eine große Gruppe von Menschen zu selben Zeitpunkt dasselbe macht, dass es ein organisierter Prozess ist. Ich natürlich kann überall Innovationen entstehen, aber bei den meisten guten Innovationen gibt es da dahinter einen strukturierten Prozess. Und ja, es gibt natürlich auch Brainstorming-Regeln, was fördert die Ideen in eine Gruppe, was hindert Ideen in eine Gruppe. Und das haben wir natürlich umgesetzt und gelebt in der Peace Innovation Lab. Mhm.
Und dann ist die quasi parallel, so stelle ich es mir vor, die europäische Flüchtlingskrise ausgebrochen, irgendwie, wann war das, 2015, 2016 so wahrscheinlich. Und dann habt ihr euch die Frage gestellt, was könnt ihr in dem Kontext für geflüchtete Menschen in und um Berlin tun?
Ja, ganz genau. Ich habe 2015 angefangen, mich damit zu beschäftigen. Frühling 2015 war ich zum Besuch in ein Flüchtlingsheim in Berlin und habe gesehen, dass die hatten so einen Spendenraum. Und das war ein ehemaliger Swimmingpool, aber ohne Wasser. Und dieses Swimmingpool war einfach voll mit allerlei Spenden, alte Jacken und alte Schuhen und alte Teddys und so weiter. Und es war eigentlich ein bisschen traurig, weil man hat gesehen, auf der einen Seite gibt es viele Menschen, die möchten gerne unterstützen und helfen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Aber dazwischen fehlt einfach ein Infrastruktur, dass die Menschen, die gerne helfen, wissen, wie kann ich am besten helfen. Und man kann eigentlich sagen, dass das diese Swimmingpool, es war ein Müllhaufen. Also niemand hatte Lust, dort sich irgendetwas zu holen, oder man braucht Schuhe Größe 39 und dann findet man nur Schuhe in allerlei anderer Größen und so weiter. Mhm. Und das hat mich am Anfang sehr berührt und eigentlich irritiert, und ich habe überlegt, Mensch, da müssen wir dran. Habe ich einen Workshop an der Berliner Rathaus organisiert mit Stakeholders von der Peace Innovation Lab, und wir waren so ungefähr 40 Menschen oder so. Und wir haben uns überlegt, was können wir eigentlich tun, Ideen gesammelt und so weiter. Und nach 2 Stunden haben wir einen kritischen Blick in die Runde geguckt oder und überlegt, also wir haben tolle Ideen, aber in dieser Gruppe gibt es keine Geflüchtete. Wissen wir eigentlich überhaupt, was die Geflüchtete brauchen? Sind unsere Ansätze eigentlich nicht genau wie alle diese Spenden im Swimmingpool? Vielleicht liegen wir auch total falsch. Wir haben dann unsere Strategie ein bisschen geändert und haben angefangen, Flüchtlingsheimen in Berlin zu besuchen, um einfach mit geflüchteten Menschen zu sprechen. Und dort habe ich einen netten Mann kennengelernt, der Mohammed, der Programmierer war aus Bagdad, aber keinen Laptop hatte. Und so ist eigentlich die Idee, eine Tech-Schule für geflüchtete Menschen zu gründen. So ist es entstanden.
Ja, also quasi so das, was man auch im unternehmerischen Kontext dann so diese User-Zentrierung oder Nutzer-Zentrierung nennt, das habt ihr dann quasi wahrscheinlich auch aus der Lehre so in diesem Fall dann verwendet und seid dann dahin gekommen, dass ihr die Ready School entwickelt habt. Mittlerweile eine totale Erfolgsgeschichte. Können wir vielleicht mal so ein bisschen vorspulen. Man konnte in den Medien auch damals schon, das ist so zumindest so mein erster Berührungspunkt mit euch damals gewesen, dass die Frau Merkel bei euch zu Gast war. Vorher waren schon Mark Zuckerberg und die Sheryl Sandberg die COO ist sie, glaube ich, ne?
Ja.
Von Facebook bei euch. Also ihr habt da abgekürzt etwas sehr Besonderes an den Start gebracht, was auch auf der ganzen Welt Beachtung gefunden hat. Wie habt ihr das geschafft?
Ich finde, die beste Ideen entstehen immer in Communities oder Großgruppen, wo mehrere sehen, der Zweck und Nutzung von einer Idee oder einem Service. Und so war es in der Sache auch bei Ready School. Die Idee kam tatsächlich nach meinem Gespräch mit Mohammed ganz am Anfang 2000, also das war im Sommer 2015. Am selben Abend habe ich bei Facebook einen Post geschrieben oder so einen Kommentar: Wenn ich eine Programmierschule für geflüchtete Menschen gründe, wer kann helfen? Das war eine offene Frage, weil ich habe gedacht, das klingt wie eine gute Idee, aber ich weiß es tatsächlich nicht.
Und dann hast du eine Antwort von Zuckerberg bekommen.
So einfach war es nicht. Aber am nächsten Tag hatte ich dann 20, 30 Menschen, die gesagt haben, ich kann einen Laptop spenden. Ich habe Lust, cool, Unterricht zu machen. Ich habe Räumlichkeiten ich kann Kuchen backen. Und Essen bringt auch Menschen zusammen. Mhm. Und nach einer Woche hatten wir unsere erste Webseite, haben angefangen, Laptops als Spenden zu sammeln. Ich glaube, nach so ungefähr einem Monat haben wir ein Pilotprojekt angefangen in ein Flüchtlingscamp in Berlin. Und nach 3 Monaten haben wir ein GmbH gegründet und konnte unsere erste Mitarbeiter anstellen im Dezember 2015, dank an wunderbare Spende und eigentlich seitdessen eine Zusammenarbeit mit Glückner & Co., an Stahldistributionsfirma aus Duisburg, die dringend Programmierer brauchen. Und das war ein deutlicher Win-Win-Situation.
Ja, cool. Ja, du hattest mir im Vorgespräch auch schon gesagt, dass ein Teilnehmer von euch auch, wahrscheinlich auch mehrere, ne, bei Klöckner dann auch gelandet sind. Ne?
Ja, genau. Ich glaube mittlerweile 4 oder so.
Ja, also eine einzige Erfolgsgeschichte, kann man sagen, ein Vorzeigeprojekt. Ich glaube, wahrscheinlich der eine oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin wird vielleicht auch schon von der Ready School gehört oder gelesen haben. Es ging ja damals auch durch die Medien, ne? Handelsblatt konnte man davon lesen und so weiter und so fort. Also eher, also kaum ein großes Medium, was nicht über euch berichtet hat, könnte man fast sagen.
Ja, das ist immer schön. Wir freuen uns immer über positive Berichte und auch nette Besuche.
Es ging ja, oder es geht ja auch bis heute, vor allem so darum, Digitalkompetenzen den Teilnehmenden da zu vermitteln, ne? Also Fokus, glaube ich, ursprünglich war auf dem Coden oder auf der Softwareentwicklung. Und damals so in dem Kontext so die Frage, was aus deiner Sicht denn überhaupt so die wichtigsten Zukunftskompetenzen überhaupt und insgesamt so sind?
Ja, also wir haben mit Ruby on Rails angefangen, weil wir haben gedacht, das ist eine Programmiersprache, womit man sehr schnell eine Website entwickeln kann, dass man relativ schnell Erfolg sieht. Aber haben nach ein Semester natürlich verstanden, dass es gibt viele Programmiersprachen und es gibt viele digitale Fähigkeiten, was heute gebraucht wird in der deutschen Industrie oder nachgefragt wird. Und deswegen gibt es jetzt an der Ready School drei Großprogramme. Wir organisieren für Kinder und Jugendliche ein Kinderprogramm, wo es geht um 3D-Drucker, Robotics und Programmieren mit Swift. Dann haben wir ein Digital Literacy Programm für Menschen, die sehr wenig Erfahrung haben mit Laptops und wie funktioniert überhaupt ein Laptop. Und da ist es wirklich super, super basic. Vodafone Foundation hat einen Report dieses Jahr oder letztes Jahr geschrieben, dass ungefähr ein Drittel von den Menschen in Europa tatsächlich nicht die Basic-Kompetenzen haben, um Laptops zu benutzen. Also es gibt eine große Gruppe von Menschen, die das auch brauchen, weil ich glaube, der große Fokus ist immer irgendwie Programmieren oder Data Analytics oder so, weil da natürlich sehr, sehr viele Jobs sind. Aber andere Basic-Fähigkeiten sind auch extrem wichtig in der Zukunft. Und in fast jeder Job braucht man heute ein Laptop zu benutzen, egal ob du Krankenpflege bist oder sag mal, du musst putzen, musst du auch mit irgendeiner Google Calendar rumgehen können und E-Mails lesen können. Ja. Und letztendlich haben wir natürlich unsere so ein Flagship-Programm oder das, wofür wir eigentlich bekannt sind. Wir nennen es Digital Career Programm. Und da unterrichten wir in Sachen wie Web-Development, Internet of Things. Wir haben zertifizierte Kurse mit Microsoft Azure und so weiter. Es ist eher so ganz spezialisiert, aber es ist immer auf drei verschiedene Ebenen. Man kann mit einem Kurs anfangen, nennen wir Beginner, und dann gibt es Intermediate und Advanced. Ein Kurs ist immer 4 Monate und ungefähr 50 Stunden verteilt über 4 Monaten, also meistens abends oder beziehungsweise an der Wochenende.
Wir haben noch eine Frage an dich, die jetzt nicht von mir kommt, sondern von der Alice Kreschko aus dem letzten Vordenker-Podcast. Da haben wir diskutiert über das Thema New Work und so Zukunftsfähigkeiten und so weiter und so fort. Normalerweise kommt dieser Part erst ein bisschen weiter nach hinten raus, aber ich finde, der passt jetzt wunderbar gut. Deswegen folgende Frage.
Wir sind uns ja darüber einig, dass ständig Kompetenzen neu entwickelt werden müssen und ständig neue Profile entstehen. Werden wir in Zukunft also mehr Fort- und Weiterbildung brauchen oder brauchen wir mehr Flexibilität, Wissenslücken der Menschen anzuerkennen?
Ja, gute Frage. Ich bin überzeugt, dass wir brauchen lebenslangen Lernen und ich glaube, es geht darum, lernen zu lernen, weil wir wissen nicht, also den ganzen Zeit, man muss natürlich analysieren, was ist es, was ich nicht weiß, aber man kann nicht sagen, okay, ich mache einmal eine Analyse und dann ist es erledigt, sondern das muss andauernd so sein. Aber ich bin ein großer Freund von Weiterbildung, dass es Spaß macht. Also, dass man geht in die Richtung, wo man motiviert ist und Interesse hat und Lust hat, sich weiterzubilden. Ich glaube, nur so kann man ein gutes Leben haben. Ich weiß, ich werde niemals ein guter Programmierer werden. Ich habe aber trotzdem meine Programmierschule gegründet, aber glücklicherweise unterrichte ich niemanden. Ich weiß, es würde voll Sinn machen, auch um Stabilität und Sicherheit und wahrscheinlich auch mehr Geld zu verdienen, als was ich jetzt tue. Aber ich weiß, das ist einfach nicht meine Interesse. Ich bin beim Organisieren und Innovation und neue Gedanken und Community zusammenzubringen. Das ist mein Interesse und das ist meine Stärke. Deswegen gehe ich und bilde mich weiter in diese Richtung. Also,
genau. Das ist eine perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen tatsächlich auch zurückkommen zu dir als sozialer Unternehmerin sozusagen. Du wurdest ja auch als Social Entrepreneur 2020 ausgezeichnet. Du könntest ja grundsätzlich auch eine große Karriere machen bei Google, bei Amazon oder, um da auch mal einen deutschen Namen zu sagen, irgendwie bei Volkswagen oder so. Was motiviert dich denn so sehr im Besonderen, in diesem sozialen Umfeld tätig zu sein?
Also grundsätzlich könnte ich auch bei den Unternehmen arbeiten. Es wird wahrscheinlich, je länger ich Entrepreneur bin, je schwieriger wird es, tatsächlich für ein großes Unternehmen zu arbeiten, weil diese Freiheit zu gestalten und mein Unternehmenskultur mit meinem Team und Mitarbeiter zu gestalten, das macht einfach wahnsinnig Spaß und das hat so viel Sinn und Zweck, dass es wird wahrscheinlich schwierig, in ein großes Unternehmen sich irgendwie einzuordnen. Aber wenn es so wäre, ist das ja natürlich auch einfach eine Herausforderung. Ich war immer davon fasziniert, wie kann man richtige, wichtige, schwierige Herausforderungen lösen. Und wie man das nächste Auto baut, ist für mich keine große Frage. Mhm. Wie man Weltfrieden organisiert oder wie machen wir eine gerechte Gesellschaft für alle oder wie gehen wir mit Umwelt oder ja, wie machen wir eine gesündere Umwelt für alle, Klimawandel und so weiter, die sind die richtig große, schwierige Fragen. Das interessiert mich einfach viel mehr, weil es ist komplexer und es ist deutlich, dass das wird keine Expertgruppe lösen, sondern man muss 100.000 Millionen von Menschen aktivieren und klug organisieren, um diese richtig komplexe Herausforderung zu lösen. Und das fasziniert mich. Das machen viele Unternehmen natürlich auch. Und ich sage auch, also ich glaube absolut, dass Volkswagen daran denkt. Und also die machen nicht mehr Autos, sondern es geht um Mobilität und grüne Technologie und so weiter. Die sind natürlich auch Teil von Lösungen. Aber ich finde es halt spannend, wirklich die richtig, richtig große Systeme positiv zu verändern. Das ist das, was mir Spaß macht.
Nico, die wie sagt man so schön im Deutschen, die dicken Bretter bohren sozusagen. genau. Ich habe von dir auch mal gehört, dass du, wie war das noch gleich, deine Großeltern und oder Urgroßeltern, die schon vor roundabout 100 Jahren sich für so ja, demokratische Werte eingesetzt haben, Pazifisten waren. Ja. Und dass du quasi also dieses, wie soll man sagen, diese sozialen und demokratischen Werte offenbar in die Wiege gelegt bekommen hast. Ne?
Ja, das hängt, also ich glaube, man bringt natürlich viel von seiner Erziehung mit und Generationen vorher und mein Opa und Uropa mussten Deutschland 1933 verlassen, weil die Pazifisten waren, wurde mehrfach von die Nazisten ins Gefängnis geworfen und öffentlich, was heißt das, humiliated. Also ja, nicht schöne Sachen sind mit meiner Familie in den 30er Jahren passiert in Deutschland und die mussten dann, also die sind nach Dänemark geflogen und haben dort auch überlegt und in Sicherheit gewohnt. Und mein Opa ist dann später zurück nach Deutschland gekommen und hat als Lehrer gearbeitet. Aber ich bin natürlich mit diese Geschichten groß geworden, dass man ab und zu richtig schwierige Entscheidungen treffen muss, um seine eigene Menschenwerte zu bewahren und in Frieden und Sicherheit zu leben. Und genau, das hat mich sehr fasziniert als Kind und fasziniert mich immer noch.
Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie so ein Themenbruch, ist es aber eigentlich gar nicht, weil ich da so eine These dahinter habe. Meine Frage ist, wie du Innovation und Fortschritt unterscheidest in deiner Definition.
So, Innovation würde ich immer bezeichnen als ein Paradigmen-Shift oder was heißt eine Paradigmenveränderung. Und das andere ist irgendwie, es ist ein Fortschritt. Es ist irgendwie logisch, ein Schritt kommt nach dem anderen. Aber die Innovation, da ändert man die Spielplatz total. Die Wörter wird oft und ganz oft in Werbung, dann sagt man, guck mal, hier ist unsere innovative Auto und ja, jetzt kann es, keine Ahnung, 650 Kilometer fahren mit einer Elektrobatterie und das ist der große Innovation. Aber ja, vorher war es vielleicht, keine Ahnung, 200 Kilometer. Ich würde das nicht benennen als Innovation, aber andere würde sagen, ja, vielleicht doch. Also es ist schwierig, das zu definieren, aber Paradigmen-Shift ist das, was für mich Innovation ist.
Das ist ganz interessant, weil ich hätte eher gedacht, dass du sagst, dass du dich eher dem Fortschritt irgendwie anschließen würdest, sozusagen, dass dir das wichtiger ist. Eine Innovation kann ja auch, weiß ich gar nicht, das ist ein ganz doofes Beispiel. Eine Innovation, sicherlich war die Atombombe auch irgendwann mal eine Innovation.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es war auf keinen Fall ein Fortschritt.
Nein, ich habe auch nicht gesagt, dass Paradigmenschiff gut ist.
Ja, okay, genau, ja klar. Okay.
Aber ja, also natürlich, Fortschritt klingt gut und es klingt viel besser. Aber ja, eben, das, was man sich wünscht, ist natürlich Innovation, was ein Fortschritt ist.
Ja, wunderbar, genau. Ja, das finde ich, fasst das gut zusammen. Hast du schon mal Berührungspunkte mit frugaler Innovation gehabt? Also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die da vielleicht in dem Spiel nicht so drin sind. Bei frugaler Innovation geht es so ein bisschen darum, normal ist eine Innovation, so wie sie hier, glaube ich, bekannt ist, ja etwas, was, wie du, Anna, ja gerade auch schon gesagt hast, das Auto, was jetzt vielleicht, oder die Batterie, die jetzt nochmal 10 Kilometer weiter oder länger fährt. Bei frugaler Innovation geht es eher darum, jemanden eine Innovation zur Verfügung zu stellen, der sozioökonomisch etwas weiter unten in der strukturell sozusagen aufgestellt ist. Also zum Beispiel ein Auto dann an den Start zu bringen, was die Basic-Funktion mitbringt, aber dafür dann für andere Länder wie Indien oder Ähnliches plötzlich zur Verfügung stehen, weil sie halt so auf eine so innovative Art und Weise gebaut wurden, dass sie plötzlich nun zugänglicher sind auch für andere sozioökonomische Schichten. Hattest du damit schon mal Berührungspunkte?
Eigentlich nicht. Nicht so richtig. Aber klingt sehr spannend. muss ich nachgucken. Was für mich immer interessant ist, ist, sich zu überlegen, wenn es geht um Innovation, ist zu sagen, verbessert diese Innovation die Beziehung zwischen Menschen, macht diese Innovation der Welt einigermaßen gerechter. Das ist für mich sehr entscheidend.
Ich komme natürlich darauf, weil ja letztlich auch eure Teilnehmenden da so ein Zielmarkt klingt wieder so kommerziell, du weißt, worauf ich hinaus will, sein könnten. Ne?
Ja, also ich glaube, es war in Nepal, das war eine Gruppe von Stanford-Studenten, ich glaube, die waren Teil vom, was heißt die Designschule an Stanford? Oh, das fällt mir gerade nicht ein, aber es gibt einen Kurs und es heißt Designing for Extreme Measures, glaube ich. Und es ist extrem spannend in sich, was ich immer ein bisschen schwierig finde, ist, dann fährt irgendeine Gruppe total talentierte Elite-Studenten von Stanford 3 Monate nach Nepal, um etwas zu entwickeln. Die haben es tatsächlich geschafft, es ist auch implementiert geworden und das ist schön, aber es geht ja darum, dass die Menschen in Nepal schon die Möglichkeit haben, sich selber sowas zu entwickeln. Ich finde immer diese, man hat so ein bisschen diese Colonial Mindset, dass wir kommen mit all unserer Wissen und soll die Welt retten irgendwie. Und das glaube ich einfach nicht. Es wird nicht passieren oder es wird zu teuer oder es wird zu langsam. Es geht darum, Menschen zu befähigen, wo die sind. Und deswegen, ich finde, an der Ready School, was mich so fasziniert, ist natürlich, irgendwann kommt hoffentlich Frieden nach Irak und Afghanistan und Syrien. Einige behaupten, dass es schon gibt, aber das ist auf gar keinen, das ist nicht der Fall. Aber irgendwann kommt Frieden hoffentlich und dann muss jemanden diese Länder wieder aufbauen. Und das muss natürlich nicht die Deutschen sein oder die Amerikaner, weil wir werden ein Major Fuck-up machen. Nicht, weil wir es wollen, aber weil diese Kultur nicht ordentlich kennen. Das müsst die Syrer natürlich selbst machen. Aber wir können da sein, um die zu unterstützen, um die weiterzubilden. Und da sehe ich auch das, was wir machen. Also mittlerweile haben wir, ich glaube, ungefähr 5000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen weitergebildet. Und wenn ein Teil davon mithelfen können, die digitale Markt in Syrien nach vorne zu bringen, das fasziniert mich. Diese Lösung ist genau das, was wir brauchen. Nicht, dass jemanden aus Silicon Valley kommt und irgendetwas baut. Ja. Das ist schön. Also nein. Ich verstehe mich richtig. Ich schätze es sehr. Die haben sicherlich auch etwas gelernt und was Gutes entwickelt. Aber ich glaube, wir können das noch ein Tick besser machen.
Ja, das ist also wirklich eine tolle Vorstellung, dass wenn dann dort irgendwann der Frieden zurückkehrt und die Leute, die hier, wie du auch so schön gesagt hast, sowieso eine tolle Vokabel, die hier befähigt wurden, auch durch und mit der Ready School, dann dahin zurückkehren in ihre Heimat und da mithelfen, das Land oder die Länder wieder aufzubauen.
Genau.
Wenn wir schon in diesem Thema der sozialen Innovation so tief drin sind, gibt es da irgendwas, was du noch so stark auf dem Herzen hast, in eine soziale Innovation, die du dir unbedingt wünschst?
Oh, es gibt viele Sachen. Ich glaube, das, was soziale Innovation nach vorne bringen würde in Deutschland, wäre, wenn es viel mehr sogenannte Social Impact Bonds gibt. Also, dass man einfacher funktionierende, nachhaltige, skalierbare Businessmodelle hinkriegt für Sozialunternehmen, weil das ist eigentlich das Schwierigste. Die meisten denken, dann muss man etwas mit Jobcenter machen oder dann etwas mit irgendwie ein Ministerium oder so. Aber Innovation geht ja gerade darum, Risiken einzugehen. Und wenn man mit Staat arbeitet, sind Risiken nicht willkommen. Weil das ist Steuergelder und das wird niemals funktionieren, dass man das ordentlich zusammenbringt. Und wenn wir in Wirkung interessiert sind, dann muss man das irgendwie umdenken und neue Wege schaffen, wie soziale Unternehmen mit, nicht nur mit Staat, aber mit Investoren, mit anderer Arten von Investments arbeiten können, dass also Ready School ist 10-mal größer geworden innerhalb von 5 Jahren, ist schon gut. Aber mit andere Fördermitteln oder Investoren hätten wir wahrscheinlich noch 10-fach größer gewesen werden. Und das ist einfach zu schade, dass es nicht gibt. Die netten Menschen im Ministerium sagen mir immer, sei doch glücklich, dass ihr seid so groß geworden und dass es erfolgreich ist. Aber wenn ich gucke, wie viele Menschen, die keinen Zugang haben zur digitalen Bildung, reicht es mir nicht. Es geht einfach zu langsam. Das können wir und müssen wir besser tun, weil ansonsten die digitale Schnelligkeit oder es entwickelt sich so extrem schnell mit der Technologie. Und wenn wir da nicht schneller soziale Lösungen und Zugang zu Bildung schaffen, dann kriegen wir ein Riesenproblem in der Zukunft.
Man kann ja beobachten, dass diese ganzen sozialen Themen jetzt nicht nur bei dir im Kopf sehr stark ausgeprägt sind, sondern man beobachtet ja auch in den letzten Jahren zunehmend mehr, dass auch bei den Organisationen und bei den Unternehmen das immer mehr so in den Vordergrund rückt. Ne? Also auch wir haben in den letzten Podcasts das Buzzword Purpose verwendet und CSR, also Corporate Social Responsibility, hatten wir eben auch schon. Das war letztlich also am Ende so ein Akronym, was eher in den letzten Jahren angesagt da war. Mittlerweile hat Purpose, das Modewort Purpose, das vielleicht so ein bisschen abgelöst, auch wenn es jetzt nicht eins zu eins das gleiche ist. Ich komme ursprünglich aus dem Fußball, da war dieses CSR-Thema auch schon länger ein Thema, weil man da, glaube ich, erkannt hat, zumindest an einigen Stellen, dass man von der Gesellschaft ja stark profitiert und dass viele Menschen da Profiteure vom System sind sozusagen und dass es die soziale Pflicht ist, da etwas zurückzugeben. Und klar, man kann irgendwie auch kritisch sagen, dass es da viele, jetzt will ich gar nicht im Fußball bleiben, sondern insgesamt viele gibt, die irgendwie da auch Green oder zum Green oder Whitewashing benutzen. Auch so ein Nestlé hat irgendwie eine CSR-Strategie. Die sind jetzt ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie jetzt so soziale Werte so ganz weit auf ihrem sozialen Kompass so ausgeprägt haben. Mich würde interessieren, ob du, wie du das Ganze siehst, wie sich das Ganze aus deiner Sicht weiterentwickelt. Hast du eine Idee, wie aus dieser sozialen Marktwirtschaft, die ja mittlerweile auch schon 150 Jahre oder so in Deutschland alt ist, im nächsten Evolutionsschritt tatsächlich eine nachhaltige Marktwirtschaft werden kann?
Oh, das ist eine große Frage. Ich glaube, man sieht, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich die ganze Corporate Social Responsibility oder Verantwortlichkeit bei Unternehmen, es hat sich extrem geändert. Am Anfang war es irgendwie Rote Kreuz und, keine Ahnung, Samsung, zwei Marken nebeneinander. Samsung gibt 100.000 Euro an Rote Kreuz und das war irgendwie soziale Innovation. Und es war natürlich deutlich, dass das ist keine soziale Innovation, das ist eine Marketingkampagne, weil die Menschen muss sich irgendwann entscheiden, kaufe ich ein Samsung-Telefon oder halt ein Apple oder so. Und dann ist es eine gute Geschichte, aber das ist Marketing, es hat nichts mit sozialer Innovation zu tun. Das hat sich viel verändert. Das Buzzword ist vielleicht Shared Value Creation, also dass es wirklich eine Win-Win-Situation gibt, dass wenn For-Profit-Unternehmen und Non-Profits miteinander arbeiten, dass die tatsächlich etwas gemeinsam davon haben. Aber es geht immer noch sehr langsam. Es gibt sehr, sehr viele Corporate Social Responsibility Departments bei den großen Unternehmen, die sind angedockt an Public Affairs und Presse. So, und die CSR-Abteilungen haben am wenigsten Geld und die werden gemessen, wie viele positive Pressegeschichten gab es. Und dann ist es deutlich, davon kriegt man keine soziale Innovation. Deswegen, wenn Verantwortung und die grüne Strategie angedockt ist an der Geschäftsleitung, glaube ich, da kriegt man einen Unterschied. Ich sehe, dass es wird nachgefragt von die Generation, sag mal 20 bis 40 Jahren, die haben keine Lust, nur für Geld zu arbeiten. Die wollen bei einem Unternehmen arbeiten, wo es auch verantwortlich gearbeitet wird. Und wenn ein Unternehmen sich nicht ordentlich benimmt, dann kriegen die auch nicht die beste Talente. Und dann kriegt man über Zeit ein Problem. Und man kann nicht so konkurrenzfähig sein wie andere Unternehmen. Deswegen, ich glaube, es kommt langsam an, dass das Greenwashing, das ist einfach zu gefährlich. Wegen Social Media, das kommt raus, wenn man das nicht lebt, was man sagt. Deswegen, es wird sich verändern. Es könnte meiner Meinung nach sich schneller verändern. Aber ich glaube, es ist teilweise auch jetzt eine Generationsfrage. Ich glaube, ich bin 38, für meine Generation, das ist ein Teil. Ich würde niemals für ein Unternehmen arbeiten, wo ich nicht in der Vision und die Werte und was man in diese Unternehmen produziert. Ich würde niemals für den arbeiten. Dann eher arbeitslos, wenn möglich. Oder eher Kunden.
Starkes Statement auf jeden Fall. Ne, aber ja, letztes Mal habe ich das auch schon gesagt, dass wir so eine Talent-Survey mit unserem Projekt aktuell jüngst rausgebracht haben und erwischte mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß, aber ich meine noch im Kopf zu haben, dass auch dieses Thema Sinnhaftigkeit der Arbeit bei vielen der jungen Talente auch ein sehr ausgeprägtes Motiv war. Ich hatte das beim letzten Mal auch schon gesagt, so diese Kernwerte Sicherheit und Bezahlung waren da tatsächlich in dieser, laut dieser Studie noch etwas ausgeprägter, aber dann war es eben auch schon, dann kam, glaube ich, die Flexibilität. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, dann kam an der Stelle dann als nächstes, wie gesagt, die Sinnhaftigkeit. Und wie du schon sagst, glaube, das ist etwas, was mit in den nachwachsenden Generationen sozusagen immer relevanter wird.
Ja, auf jeden Fall. Oder hoffe ich auf jeden Fall.
Ich habe einen Vortrag von dir gefunden, in dem du erstens weist du darauf hin, dass du oder ihr mit der Ready School bislang 0 Euro vom deutschen Staat bekommen habt. Das schien dir auch ein wichtiges Anliegen zu sein, so wie du das da positioniert hattest. Und du hast außerdem so zumindest angedeutet, dass die Zusammenarbeit mit der Politik, in dem Fall ging es, glaube ich, um die Zertifizierung eurer Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass das nicht immer einfach war. Wie ist dein Blick auf Politik und Verwaltung in Deutschland und denkst du, dass Innovationen auch an der Stelle notwendig sind?
Ich denke auf jeden Fall, dass Innovation wichtig ist im, ja, was heißt es, Public Sector. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, weil die haben große Angst, Fehler zu machen. Und ich glaube, es gibt keine Innovation ohne Fehler. Und ich verstehe es voll, dass man muss ordentlich mit Steuergeldern umgehen. Aber wenn man keinen Fehler macht, ist das wahrscheinlich der größte Fehler, das man überhaupt machen kann. Und wo die große Herausforderung liegt und warum es für uns so schwierig ist, mit der Bürokratie zu arbeiten, ist, dass Ready School ist extrem wirkungsorientiert. Und wir sind auch extrem agil, weil die ganze Tech-Branche sich natürlich sehr schnell verändert. Das heißt, was ich dieses Semester unterrichte und was ich dann nächste Semester unterrichte, kann ab und zu anders sein, weil ich muss mich verändern. Aber wenn man mit öffentlichen Geldern arbeitet, darf man sich nicht so schnell verändern. Und das wird in der Zukunft, glaube ich, eine extrem große Herausforderung. Wie können wir mehr Wirkung für unser Steuergeld kriegen? Weil wir brauchen neue Herausforderungen unserer Gesellschaft oder neue Lösungen, weil unsere Gesellschaft sich eben so extrem schnell verändert. Und wenn das nicht passiert, dann glaube ich, es wird eine Gruppe, oder ich befürchte, dass es gibt eine Gruppe von Menschen, die einfach nicht richtig teilnehmen können in unserer Gesellschaft. Kann verschiedene Gründe sein, die brauchen Weiterbildung, aber diese Spaltung von unserer Gesellschaft, das macht mir große Angst, es macht mir große Sorgen, aber eben ist auch, warum wir Ready School organisieren, zu zeigen, dass man kann anders arbeiten, man kann sehr erfolgreich sein, man kann große Wirkung haben, man kann mit Risiko sehr, sehr klug umgehen, aber auch Innovation schaffen. Wir bleiben dran. Innovation ist ab und zu, ist man ein bisschen zu früh. Jetzt ist Covid. Wir sehen seit Covid kontaktieren uns sehr, sehr viele Jobcenter, insbesondere in München, die sehr gerne mit uns arbeiten wollen. Die sehen, dass wir könnten zusammenarbeiten und sind auch einigermaßen flexibel und versuchen mit uns Wege zu finden, wie das überhaupt möglich sein könnte. Ich sehe, dass es sehr unterschiedlich in Deutschland ist. Ich sage ja immer und gerne, dass die Beamte in München sind die Beste in Deutschland, weil wir arbeiten mit Stadt München seit 3 Jahren zusammen, mit der Kommune, und die machen einfach einen mega guten Job. Also ich bin so begeistert, weil genau da sehen wir, dass wir als Sozialinnovatoren und die als Beamten, wir bringen unsere Stärke zusammen und überlegen uns gemeinsam, was können wir gemeinsam lösen und wie kann das für uns beide was Gutes bringen. Aber ich war auch bei genau dieselbe Behörden in Hamburg und die haben mich wortwörtlich gesagt, dass es gibt keine Integrationsherausforderungen in Hamburg. Die sind schon gelöst. Und naja, wenn man mit Menschen in Hamburg reden, kriegt man halt eine andere Realität mit. Und okay. Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. München ist natürlich eine reiche Kommune, würde man auch sagen, dass Hamburg ist ähnlich. Berlin ist natürlich, also man sagt ja, arm, aber sexy. Das sehen wir auch. Ich glaube, Berlin ist immer ein bisschen schwierig. Es gibt viele Menschen, die Behörden haben nicht besonders viel Geld. Deswegen Ressourcenmangel ist natürlich auch eine Herausforderung. Aber ich wünsche mich wirklich viel mehr Wirkungsorientierung in der deutschen Bürokratie. Und dass, wenn man erfolgreich ist und Wirkung schafft, soll man auch dafür irgendwie einen Bonus kriegen, weil wir wollen Menschen incentivieren, das Richtige und gute Arbeit zu tun und nicht nur irgendwie die Prozesse zu folgen, weil das ist nicht unbedingt wirkungsvoll.
Glaubst du, dass die Ready School heute da wäre, wo sie ist, wenn sie aus Steuergeldern bezahlt worden wäre und nicht, das ist vielleicht auch gerade für die Hörerinnen und Hörer mal irgendwie ganz wichtig, weil das, glaube ich, haben wir das, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Finanziert wird das Ganze ja durch viele Unternehmen, Konzerne, ne? Also Klöckner hattest du schon gesagt, aber auch Microsoft, Facebook, keine Ahnung, SAP, Cisco, irgendwie ganz viele, ne? Glaubst du, dass das auch, dass es genauso wirkungsvoll heute wäre, wenn es durch die Politik gefördert oder subventioniert worden wäre?
Ja, absolut. Also ich bin ein großer Fan von Public-Private Partnerships. Deswegen, es muss nicht entweder oder sein. Ich glaube, man kann beides machen. Und genau wenn es beide wäre, wäre es viel stärker geworden. Weil wenn beide deren Stärken mit reinbringen, hätten wir viel schneller skalieren können und mehr Wirkung schaffen können. Und ich glaube, also wenn wir öffentliche Unterstützung hätten, wären wir auch skalierbarer. Also im Moment versuchen wir mit Stadt München ein Pilotprojekt zu organisieren, womit wir dann andere Städte und Kommunen überzeugen können und sagen, guck mal, das funktioniert innerhalb von System in München. Können wir genau dasselbe in Düsseldorf organisieren oder in Duisburg oder Hamburg oder Berlin, weil das ist alles innerhalb von Deutschland, aber der Föderalismus in Deutschland ist ab und zu natürlich ein bisschen schwierig, das weiß ich auch, aber ich wünsche mich einfach sehr, dass man klug mit uns arbeiten könnten. Bisher haben wir im Ernst ungefähr 40.000 Euro dafür bezahlt, uns AZV zertifizieren zu lassen. Das ist extrem viel Geld für ein Non-Profit. Und bisher, seit 3 Jahren funktioniert der Zusammenarbeit mit Jobcenter einfach gar nicht. Die schicken keine Menschen zu uns mit Bildungsgutscheinen, wofür wir dann unterrichten können. Genau. Aber es ist schwierig und deswegen braucht es Innovation und dafür sind wir da. Ich auf jeden Fall.
Wir sind ja als Projekt auch relativ nah dran an Dinge, an Politik und Verwaltung, sind da ständig im Dialog und möglicherweise gibt's ja auch den ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin, die hier aus Politiknähe zumindest stammt. Also für unseren Standort Bielefeld wäre so etwas oder so etwas Ähnliches eher sicherlich auch denkbar.
Auf jeden Fall. Also wir sehen, dass Ready School kann erfolgreich sein, wenn es gibt eine Industrie, die Tech-Talente brauchen, wenn es gibt Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete oder andere sozial ausgegrenzte Menschen, die Lust haben, Tech zu lernen. Und wenn es eben ehrenamtliche Lehrkräfte und Mentoren gibt, die Lust haben, sich zu engagieren, einmal in der Monat, vielleicht für 2 Stunden, um unsere Teilnehmer Tech beizubringen. Das gibt es in fast alle etwas größere Städten in Deutschland und das wäre tatsächlich auch mein Ziel, dass wenn alle Städten mit, sag mal, mehr als 100.000 Menschen einen Ready School hätte in Deutschland, könnten wir extrem viele Menschen Technologie beibringen und das würde Deutschland als digitale Land extrem nach vorne bringen. Das ist mein
Wunsch. Glaube ich auch. Ja, also die herzliche Einladung, uns zu kontaktieren. Wir können ein Intro machen zu Anne, falls es da irgendwie wäre eine coole Geschichte. Nicht nur für unser Projekt, sondern vorrangig natürlich für die Menschen, die dann da am Ende eine Wirkung erfahren. Wo wir gerade schon so ein bisschen bei dieser Politiknähe sind, du bist ja, also aus meiner Sicht zumindest, so eine Art Role Model. Sprichst 7 Sprachen, hast in 9 Ländern gearbeitet, irgendwie scheint alles, was du anfasst, zu klappen und zu funktionieren. Ist es realistisch, dass man dich in der Politik sieht in der Zukunft?
Erstmal muss ich wahrscheinlich mein Staatsangehörigkeit ändern. Ich bin immer noch Däne. Ich würde es nicht ausschließen. Ich bin gefragt, die letzten 20 Jahre, irgendwann geht es in der Politik. Im Moment habe ich überhaupt keine Pläne in der Politik, mich zu engagieren. Ich glaube, als Unternehmer bin ich vielleicht auch nicht so ein großer Fan für politische Kompromisse und ich bin auch ein bisschen ungeduldig und ich glaube, man braucht viel Geduld. Aber ja, frag mir in 10 Jahren oder 20 Jahren denn vielleicht im Moment nicht. Im Moment wünsche ich mir nur, dass ich als Däne auch in Deutschland wählen könnte, aber geht leider nicht.
Aber es gibt doch so erste Annäherungsversuche zwischen dir und der Politik, oder bist du nicht in diesem digitalen Beirat vom Wirtschaftsministerium? Beirat Junge Digitale Wirtschaft, so heißt es?
Genau, also ich engagiere mich gerne also bei Ministerien und Kommunen und so weiter, aber ich bin nicht politisch aktiv und auch kein Mitglied von einer politischen Organisation.
Aber vielleicht auch nochmal ganz spannend zu hören, wie hat man sich das vorzustellen, falls du überhaupt da so konkret und transparent drüber sprechen darfst, wie diese Beiratsfunktion für das Wirtschaftsministerium aussieht?
Ja, das dürfen wir auf jeden Fall. Also wir sind eine Gruppe von, ich glaube, 40 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Es ist ungefähr 50-50 Männer oder 50% Männer und 50% Frauen. Und wir treffen uns, ich glaube, alle 3 Monate, um über die wichtigsten Fragen, was die Gruppe sehen, das mit Herr Altmaier zu besprechen. Und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Es geht um natürlich Artificial Intelligence. Es geht um, wie kriegen wir mehr Frauen in der Tech-Branche, Fachkräftemangel in der Tech-Branche, Ethik, die große Gaia-Lösung und ja, es ist sehr, sehr vielfältig, was da besprochen wird, aber es wird jedes Mal ist ungefähr so 4 Themen, was wir dann vorbereiten. Wir schreiben auch gemeinsam ein Positionspapier, sozusagen, und kommen da mit unserer Blickwinkel und unsere Empfehlungen, wenn es sowas gibt.
Cool, grundsätzlich, dass es sowas erstmal gibt und dass es da offenbar eine Offenheit seitens des Ministeriums für Wirtschaft und Energie gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann sitzt ihr tatsächlich mit dem Peter Altmaier. Also
ja. Ja, am Tisch da. Also nicht nur mit ihm. Herr Jasombek ist auch da, der natürlich für die ganze Startup-Industrie verantwortlich ist. Ja, es gibt wirklich große Interesse und es wird sehr, sehr ernst genommen oder so, so erlebe ich es auf jeden Fall. Und es ist sehr spannend, diese Prozesse zu verstehen und sehen und die Themen zu hören und da eine Stimme zu sein, auch für Menschen, die vielleicht nicht unbedingt in Deutschland wählen dürfen, aber die große Lust haben, teilzunehmen und Deutschland mit nach vorne zu bringen.
Okay, gut. Dann machen wir da dann einen Haken dran. Es war jetzt zuletzt noch über dich zu lesen, dass du so ein bisschen aufs Land geflohen bist, könnte man sagen. Du hast dir mit deinem Mann, so war es zu lesen, ein Hof im Wendland hast du auf Vordermann gebracht, also irgendwie ein super kleiner Ort in der niedersächsischen Prärie, also ich hoffe, da trete ich niemandem auf den Schlips, irgendwo im niedersächsischen, auf dem Land sozusagen. Glaubst du, dass die Urbanisierung ein Stück weit gestoppt ist und die Leute jetzt reihenweise aus den Städten fliehen?
Corona ist natürlich eine besondere Situation, aber ich glaube, man hat letztes Jahr gesehen oder sogar im vorletzten Jahr gesehen, dass es gibt mehrere Menschen, die von der Städten wegkehren und nicht zu den Städten umkehren. Ich wohne immer noch in Berlin. Das wird auch so bleiben. Aber wir haben gesehen, dass das als Unternehmer haben wir keine Rente. Muss man dann natürlich klug investieren, dass man auch im Alter ordentlich leben kann. Deswegen haben wir einen Bauernhof gekauft und sind beim Renovieren unterwegs und freuen uns nach Corona, dass wir dann entweder also Familienfeiern hier organisieren können oder also Airbnb zur Verfügung stellen können, dass wir hier mit Großgruppen arbeiten können. Ich sehe, dass viele von meinen Freunden und Kollegen oder Menschen, mit denen ich arbeite, haben wirklich Lust, nicht mehr digital zu arbeiten, sondern ab und zu beim Feuer sitzen und einfach miteinander sprechen, gemeinsam zu kochen. Da entsteht eine andere Art von Dialog. Und ich glaube, man braucht da so einen Ausgleich. Das Digital ist wunderbar, aber nicht den ganzen Zeit. Und in Natur zu sein, Wind, Wasser, Feuer zu erleben, Natur zu erleben, wie Sachen wachsen, finde ich, ist etwas, was viel mehr Menschen jetzt als Luxus sehen und Lust haben, einen Tick anders zu leben als früher.
Ja, cool. Wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, dem folgenden Podcast-Gast oder der folgenden Podcast-Gästin eine Frage zu stellen, die dir auf dem Herzen liegt und die dann im folgenden Podcast von der nächsten Person sozusagen beantwortet wird. Was ist es, was dich stark beschäftigt, wo du eine neue Perspektive, eine neue Meinung einholen wollen würdest?
Ich finde, es ist sehr interessant, wie mehr und mehr Menschen im Moment Zoom-Fatigue haben, also dass wir so müde sind, weil wir den ganzen Tag vor Zoom oder Google Hangouts sitzen. Und meine Frage wäre, was sind deine drei beste Rat gegen Zoom-Fatigue?
Bin ich gespannt. Auch in dem Wissen, wer der nächste Podcast-Gast ist. Ich glaube, der hat auch sehr viel Screen-Time. Bin ich gespannt. Hey, wir sind am Ende des Podcasts tatsächlich jetzt angelangt. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und uns von deinen vielen Erfahrungen hast profitieren lassen. Und ich finde es in diesem Fall einfach mal cool, dir das Schlusswort zu übergeben und dir ja einfach die Möglichkeit zu geben, den Hörerinnen und Hörern zum Ende des Podcasts vielleicht nochmal etwas mitzugeben, was dir einfach Besonderes am Herzen liegt. Du bist schließlich auch, haben wir gar nicht thematisiert, Mutmacherin des Jahres 2018 vom Handelsblatt gekürt worden. Vielleicht ist Mut auch etwas, was irgendwie gerade in der aktuellen Zeit, dieser Podcast wird grünen Donnerstag veröffentlicht, irgendwie ganz passend ist. Also von mir soll es das gewesen sein und jetzt nochmal vielleicht ein paar ein tolles Schlusswort von dir.
Ja, danke schön. Mut ist tatsächlich ein spannendes Wort und ich habe gesehen, dass mutig sein ist eigentlich das zu tun, worauf man eigentlich vielleicht nicht Lust hat, aber man macht es trotzdem, weil es wichtig ist. Und ich wünsche, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen sich überlegen, was ist mir so wichtig, dass ich muss es einfach unbedingt machen und dann das erste Schritt nehmen und das tun. Und ein sehr guter Weg zu anfangen ist auch bei Ready School, sich ehrenamtlich zu engagieren. Wenn ihr Lust und Zeit habt, euch zu engagieren, um einen geflüchteten Mensch oder einen Mensch mit Migrationshintergrund zu unterstützen, da freuen wir uns immer, wenn ja, uns kontaktiert. Das macht riesen Spaß, viel Zweck und man lernt auf jeden Fall was nach.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Projekt Open Innovation City und den Projektpartnern der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, OWL Maschinenbau und dem Pioneers Club. Ein besonderer Dank gilt unserem Förderer, dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.